Wunder, die Lateinamerika für immer veränderten. Ansprache zum 100. Geburtstag Satya Sai Babas, Riverside, Kalifornien. Von Leonard Cutter. Ich verneige mich demütig vor den göttlichen Lotusfüßen unseres geliebten Meisters und Herrn Bhagavans Sri Satya Sai Baba. Und nochmals sende ich euch allen meine ganze Liebe. Swami ist in unseren Herzen, deshalb verneige ich mich vor Swami in euch. Ich hoffe, Swami vollbringt nun ein weiteres Wunder, denn ich möchte so viele Erfahrungen mit euch teilen und die Zeit drängt. Aber ich werde mein Bestes geben und weiß, dass er mir helfen wird. Ich war wirklich sehr skeptisch. Ich musste immer 2, 3 oder 4 Mal sitzen, um es zu glauben. Und ich denke, deshalb hat mir Swami so viele Beweise für seine Göttlichkeit gegeben. Ich habe einige mit euch geteilt und jetzt werde ich versuchen, ich habe 27 ausgewählt, die ich heute teilen möchte, aber ich habe sie Narendra, Dr. Reddy, gezeigt, der viele davon schon gehört hat. Ich glaube, wenn ich eines Tages nicht mehr da bin, werde ich ihn bitten, für mich zu sprechen, denn er kennt sie alle auswendig. Wisst ihr, zu Anfang war ich in einer anderen spirituellen Organisation. In der Raja-Yoga-Organisation glaubten wir an einen anderen spirituellen Meister. Dann hörte ich von Swami und hatte einen unglaublichen Traum, den ich euch schon oft erzählt habe. Daraufhin beschloss ich, nach Indien zu reisen, um ihn zu sehen. Beim ersten Mal war er auf Rundreise in Südindien und niemand wusste genau, wann er kommen würde. Wir waren in Sunda und warteten auf ihn. Plötzlich raste mein Herz. Ich fragte mich, was ist nur los mit mir? In diesem Moment kam Swamis Auto. Und von diesem Tag an wusste ich jeden Tag, wann er zum Darshan erscheinen würde, denn mein Herz begann sehr heftig zu schlagen. Ich habe immer gesagt, dass mein Herz ihn viel früher erkannte als mein Verstand. Und wie ich euch schon erzählt habe, bei meinem ersten Darshan mit ihm war er an meiner Seite. Es waren nur sehr wenige Westler da, deshalb saß ich in der ersten Reihe. Genau dort, wo Swami die Flagge hisste, fielen die Blütenblätter auf mich und die anderen Umstehenden. Und das Erste, was ich zu ihm sagte, war, wie ich es euch neulich schon erzählt habe, Swami, ich möchte dich sehen. Darauf sah er mich an und in Gedanken hörte ich, aber du siehst mich doch jetzt. Daraufhin sagte ich laut, aber Swami, ein Interview. Er lachte und ging. Von diesem Moment an begann ich, Begegnungen mit ihm zu haben. Jeden Tag signierte er ein Foto, gab mir Padmanabhaskar oder signierte ein Buch. Ich hielt das für normal und mir war gar nicht bewusst, wie viel Glück ich hatte. Ein Wunder jagte das nächste. Als ich von Indien nach Argentinien zurückkam, wollte ich nichts sehnlicher als von seiner Existenz erzählen. Ich wollte, dass es alle erfahren. Deshalb reiste ich überall hin, um von ihm zu sprechen, in jedem Winkel Argentiniens. Und wie ich schon sagte, geschahen viele, viele Wunder. Eines Tages planten wir, uns in einer Stadt namens Córdoba zu treffen, die 900 Kilometer von Buenos Aires entfernt liegt. Damals kannte in Argentinien kaum jemand Swami, sehr wenige, bedeutet in Buenos Aires vielleicht 10, 20 oder 30 Menschen. Aber wir sind in diese Stadt gefahren und die öffentliche Versammlung war bis auf den letzten Platz gefüllt. Es war in einem großen Theater. Wir haben nie kleine Veranstaltungsorte aufgesucht, immer 300, 500 oder 1000 Plätze. Und die waren immer komplett ausgebucht. Jedenfalls nach dem Publikumsgespräch und der Filmvorführung ging ich auf die Bühne, um Fragen zu beantworten. Plötzlich hob jemand die Hand und fragte, darf ich etwas sagen? Ich fragte, haben Sie eine Frage? Er sagte, nein, nein, aber ich möchte Ihnen etwas mitteilen. Ich sagte, bitte fahren Sie fort. Und er sagte, er lebe in einer anderen Stadt, 400 Kilometer von Córdoba entfernt und habe sich am Vortag mit seiner Frau gestritten. Es sei ein sehr heftiger Streit gewesen, dass er beschlossen habe, das Haus zu verlassen. Ich ging zum Busbahnhof, nahm den erstbesten Bus und landete in Córdoba. Und da war er. Er ging in ein Hotel, hatte ein Magengeschwür und hatte seine Tabletten vergessen. Und ich weiß, wie schmerzhaft das ist, weil ich selbst ein Magengeschwür hatte. Es fühlt sich an, als hätte man ein Messer im Rücken. Mitten in der Nacht wachte er auf und konnte nicht einmal mehr aufstehen. Er konnte nicht aufstehen, um den Concierge zu rufen. In diesem Hotel gab es ohnehin keinen Concierge. Er konnte auch nicht in eine Apotheke gehen. Er hatte also solche Schmerzen. Und in diesem Moment erschien jemand in seinem Zimmer, sagte ihm, er solle sich entspannen und hinlegen, legte ihm die Hand auf den Bauch, ohne ihn zu berühren. Und die Schmerzen verschwanden. Und so verschwand auch diese Person. Er erfuhr nie, wer es gewesen war. Aber am nächsten Morgen las er in der Zeitung eine sehr wichtige Anzeige. Das war eine Ankündigung für die öffentliche Versammlung. Und was seine Aufmerksamkeit erregte, war der Hinweis kostenlos. Da er nichts zu tun hatte, sagte er, ich gehe hin. Und er ging dorthin, sah den Film und erkannte darin die Person, die in seinem Zimmer erschienen war. Das war Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Eine weitere Geschichte aus der Anfangszeit, als all dies in Argentinien begann. Einer der Sai-Anhänger aus Buenos Aires beschloss, in eine Stadt nahe Córdoba in derselben Provinz zu reisen, um einen alten Freund zu treffen. Sie waren vor 30 Jahren gemeinsam auf dem spirituellen Weg gewesen und er wollte ihm von der Erscheinung Swamis berichten. Also fuhr er dorthin, erreichte das Haus und sagte zu seinem Freund, »Hör zu, ich muss dir sagen, dass ein Avatar hier auf Erden ist. Sein Name ist Satya Sai Baba.« Und er begann, ihm alles über ihn zu erzählen. Der andere war sehr interessiert, denn beide befanden sich auf dem spirituellen Weg und suchten nach etwas. Dann zeigte er ihm ein Bild von Swami. Als der andere das Foto sah, wurde er sehr wütend. Er fragte, »Warum spielst du mir solche Streiche?« »Warum, dachte ich, nach all den Jahren, es wäre dein Freund?« Nachdem er ihn beruhigt hatte, geschah Folgendes. Am Tag zuvor war Bhagavan Sri Satya Sai Baba zu ihm nach Hause gekommen und hatte mit ihm Mate getrunken. Mate ist ein argentinisches Aufgussgetränk, das man in Argentinien, Paraguay und Ruiz mit einem Strohhalm trinkt. Er unterhielt sich mit ihm, trank Mate mit ihm und ging dann. Er dachte, es sei nur irgendein Besucher gewesen und am nächsten Tag erkannte er, dass es Bhagavan Sri Satya Sai Baba gewesen war. So wurde er nicht nur in Lateinamerika, sondern auf der ganzen Welt bekannt. Eines Tages kam eine Flugbegleiterin, die nach Kuba reiste, auf mich zu und fragte, »Haben Sie ein Foto von Sai Baba? Ich fliege nach Kuba.« Sie wollte das Foto einem Hatha-Yoga-Lehrer geben, den sie auf einer anderen Reise kennengelernt hatte, und erzählte ihm von Swami. Also gab ich ihr natürlich ein Bild, ein Foto von Swami, und sie brachte es dorthin und gab es diesem Hatha-Yoga-Lehrer. Ein paar Tage nachdem er dieses Bild erhalten hatte, begann sich Vibhuti auf dem Bild zu manifestieren. Einer seiner Schüler musste sich einer Herzoperation unterziehen. Da nahm er etwas von diesem Vibhuti und gab es ihm. Am nächsten Tag war die Operation geplant. Als sie den Jungen, einen Teenager, in den Operationssaal brachten, mussten sie ihn untersuchen und das Problem war verschwunden. Er war vollständig geheilt. Eine Operation war nicht mehr notwendig. Deshalb begann sich dieses Wunder in Kuba zu verbreiten. Und zeitweise gab es Sai-Gruppen auf der ganzen Insel Kuba. Und als ich vor Swami darüber sprach, wurden sogar die Geheimpolizisten, die zu den Treffen kamen, Sai-Anhänger. Das ist eine andere Geschichte. Ich würde sie alle gern erzählen, aber ich war beruflich in den USA unterwegs. Wie Nielen schon sagte, vertrete ich Filmfirmen. Es gab eine Woche, in der diese Firmen ihre Neuheiten präsentierten. Das war eine Spielwarenmesse in New York im Februar. Dort fanden auch Gruppentreffen mit ihren Vertretern statt, um zu zeigen, wie ihre Charaktere in den verschiedenen Spielzeugen verwendet werden, hatte ich ein Treffen mit Hasbro und Warner Brothers. Hasbro präsentierte die Spielzeuge und wie sie Warner Brothers, Superman und all diese Charaktere in ihre Produkte integrieren. Das war also ein sehr wichtiges Treffen für mich. Die wichtigste Firma war vertreten und es dauerte von 8 bis 12 und ich musste dabei sein. Wie gesagt, kein Einzelgespräch, sondern ein Gruppentreffen. Ich war also im Treffen, hatte aber am selben Tag noch ein weiteres Treffen in der Innenstadt. Das eine Treffen fand an der Ecke 34. Straße und 5. Avenue statt, im Süden von New York, für alle, die sich dort auskennen. Das andere war an der Ecke 57. Straße und Madison Avenue, weiter nördlich. Und ich musste an beiden teilnehmen. 20 Minuten später fand das andere Treffen von 10 bis 12 Uhr statt, das erste von 8 bis 12 Uhr. So ungefähr 20 Minuten vor 10 beschloss ich, auf die Toilette zu gehen. Eigentlich wollte ich aber zu dem anderen Meeting. Und ich hatte eine Aktentasche dabei. Also stand ich mit meiner Aktentasche auf, ging hinaus und beschloss, zum Meeting zurückzukehren. Dann dachte ich aber, ich muss ja zurückkommen. Wozu brauche ich dann meine Aktentasche? Und so ging ich in den ersten Raum, den ich fand, und ließ meine Aktentasche dort stehen. Ich wusste, niemand würde sie anfassen. Und ich ging zum anderen Ort. Ich nahm den Seitenweg. Als ich das andere Büro erreichte, das war von Marvel Comics, also Spider-Man, der unglaubliche Hulk, sie zeigten gerade ihren neuen Film, die Besprechung hatte schon begonnen. In der Filmbranche ist es üblich, bei der Vorführung eines neuen Animationsfilms die Sequenz 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 abzuspielen. Das ist in der Filmindustrie üblich. Doch damals begann es mit der Zahl 23. Und in mir, in meinem Leben, ist die 23 und ich glaube, auch in einigen von euch, ein Zeichen für Swamis Gegenwart. Als ich das sah, sagte ich: Swami, du bist hier. Oh, dann dachte ich muss die Leute wissen lassen, dass ich auch hier bin. Also fing ich an, die Hand zu heben, um Fragen zu stellen. Ich stellte eine Frage, dann noch eine, weil ich ihnen zeigen wollte, dass ich bei der Sitzung dabei war. Nach 5, 7 Fragen sagte ich dann: Okay, jetzt wissen Sie Bescheid, ich muss noch mal auf die Toilette. Also ging ich nach draußen zurück zum anderen Treffen. Und ich nahm den Seitenweg. Wieder ein Wunder. Als ich den Seiteneingang betrat, war nur noch ein Platz frei. In New York im Februar, vergiss es. Ich sah den Platz, ging direkt hin und setzte mich. Und als ich dort saß, hörte ich auf, die Realität wahrzunehmen. Wisst ihr, ich schließe meine Augen nie. Kennt ihr den Spruch, dass man im letzten Augenblick seines Lebens sein ganzes Leben in Bildern sieht, wie in einem Film? Genauso habe ich es erlebt. Und ich möchte euch erzählen, was ich gesehen habe. Ich sah Dinge, die ich aus spiritueller Sicht nicht richtig tat, ein Bild nach dem anderen. Und dann war es, als hätte es jemand getan, niemand hatte mit den Fingern geschnippt. Doch ich kehrte in die Realität zurück und sah den Namen des Bahnsteigs, den Namen des Bahnhofs, an dem ich aussteigen musste. Es war unglaublich, denn sobald ich saß, war ich aus dieser Realität verschwunden. Und dann kam ich plötzlich zurück, als der Zug gerade hielt. Also stand ich auf und ging zum Bahnsteig. Dort fragte ich mich, was ist mit mir passiert? Was war das? Und ich begann, mich an all die Dinge zu erinnern, die mir gezeigt worden waren. Und manche ließen sich nicht wirklich ändern. Also machte ich mich auf den Rückweg zum Gebäude, zum Hasbro-Gebäude. Und auf dem Rückweg dorthin begann ich, mit Swami einen Handel auszuhandeln. Ich sagte: Okay, Swami. Wenn du es warst, der mir das gezeigt hat und du mich verändern willst, musst du mir einen Beweis dafür liefern. und ich erinnere mich an die Zahl 23, die ich dort so ungewöhnlich gesehen hatte. Also sagte ich zu ihm, okay, wenn du mir die Zahl 23 noch einmal auf besondere Weise zeigst, werde ich dir glauben. Und seht nur, wie dumm ich war. Ich sagte, ich werde versuchen, mich zu ändern. Nicht, ich werde mich ändern. Ich werde versuchen, mich zu ändern. Jedenfalls erreichte ich das Gebäude. Ich ging nach oben und holte, bevor ich den Raum betrat, meine Aktentasche. Als ich meine Aktentasche nahm, wischte ich die Schrift ab. Jemand hatte mit Klebeband einen Zettel mit der Nummer 23 an die Seite geklebt. Das war Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Nun möchte ich euch eine andere Geschichte erzählen, die euch zur Vorsicht mahnen sollte. Ich war, wisst ihr, Swami ist einfach unglaublich. Ich hatte einmal ein Interview mit ihm in Kodaikanal, zusammen mit einer anderen Dame aus Argentinien. Und es waren damals Mitglieder des Weltrats anwesend, Indulal Shah und andere. Swami fragte uns also nach der Organisation in Argentinien, in Lateinamerika, damit auch andere davon erfahren. Und nachdem er uns befragt hatte, sagte er zu der Dame, sing ein Lied. Und sie sang einen Bhajan. Als er mich ansah und dann wieder sie, sagte ich, sing noch ein Lied. Er wusste, dass ich der schlechteste Sänger auf diesem Planeten bin. Jedenfalls beauftragte mich Swami mit der Organisation der kulturellen Veranstaltungen in Prashanti. Daher musste ich die Vorschläge entgegennehmen. Dieses Mal legte ich sie Goldstein und Narendra zur Genehmigung vor. Und wenn sie diese dann Swami vorlegten und sie genehmigt wurden, dann waren sie genehmigt. Eines Tages erhielten sie einen Vorschlag für einen Chorauftritt und dieser wurde genehmigt. Also sagte ich damals zu Goldstein, wir bräuchten eine Art Bühne für den Chor. Und ich meinte, es wäre besser, wenn er das vorher erledigen würde, sonst hätten sie keine Zeit mehr. Also sagte ich ihm, warum rufst du nicht an? Dann werden sie dir mehr Aufmerksamkeit schenken. Du rufst dem Ashram an und bittest sie, es vorzubereiten. Und dann begann an diesem Tag ein Scherz. Was passiert, wenn sie es nicht richtig machen? Und während der Chor singt, scheitern sie. Und wir sagten, okay, wenn sie scheitern, sagte ich zu Michael Goldstein, dann tanzt du und ich singe. Er war damals dick und ich ein furchtbarer Sänger. Und ich sagte, wenn du tanzt und ich singe, wird das für Swami richtig unterhaltsam sein. Er wird sich freuen, uns beide zu sehen. Von diesem Tag an sagten wir bei jeder Kommunikation, sei bereit zu singen, sei bereit zu tanzen, immer. Und das war so, wisst ihr, ich kenne das englische Wort nicht, aber jedenfalls bei jeder Kommunikation. Am Tag, als wir in den Ashram gingen und am Tag der Aufführung, die in der Purnachandra Hall stattfinden sollte, gab Swami Darshan in der Sai Kulwant Hall und Dr. Olsen und ich warteten auf ihn hinter der Tür, durch die er die Purnachandra Halle betritt. Jeder stand auf seiner Seite und wartete auf ihn. Swami kam herein, sah uns an und fragte, wollt ihr singen, wollt ihr tanzen? Also seid vorsichtig mit euren E-Mails und WhatsApp-Nachrichten. Er beobachtet uns, er weiß alles. Weiter. Die erste Reise kennt ihr ja schon, aber trotzdem erzähle ich sie euch noch einmal, weil sie sehr, sehr wichtig ist. Wie ihr wisst, wollte ich bei meiner ersten Indienreise nichts sehnlicher als ein Interview mit Swami. Ich wusste damals nicht viel über ihn, aber ich wünschte mir von ganzem Herzen ein Interview. Ich war zu dieser Zeit Vizepräsident einer Raja-Yoga-Organisation in Argentinien, wie ich bereits erwähnt habe. Er schenkte mir also diesen Traum. Es war ein unglaubliches Erlebnis, in dem er mir bewies, dass er Gott ist, der allmächtige Gott des Universums. Und eines Nachts war ich in dem Zimmer und nachdem ich so viel Liebe von Swami erfahren hatte, Namaskar, Briefe, Vibhuti, fast jeden Tag, befand ich mich im höchsten Himmel, den man sich vorstellen kann. Deshalb habe ich beschlossen, nicht länger Vizepräsident der anderen Raja-Yoga-Organisation zu sein. Ich habe Gott gefunden, ich muss mich ihm ergeben. Was mache ich da? Auf einem Zettel in meinem Zimmer hatte ich meine Kündigung geschrieben, dass ich zu Gott gefunden hätte und mich ihm hingeben wollte. Am nächsten Morgen ging ich zum Darshan und Swami, anders als sonst, er ging damals immer zuerst zu den Frauen und dann zu den Männern, kam aus seinem Zimmer direkt zu mir, stellte sich vor mich hin und sagte, ja, ich werde dich sehen. Ich hatte ihm das am Abend zuvor gesagt. Er kam sofort und sagte, ja, ich komme. Und er sagte noch, am Nachmittag sehe ich dich. Mein Gott, mein erstes Gespräch mit Gott. Als der Darshan vorbei war, wollte ich vor den Interviewraum gehen und dort warten, bis der Nachmittag gekommen war. Aber ein Sevadal hielt mich auf und sagte, nein, nein, nein. Du musst am Nachmittag wiederkommen und dich hinsetzen. Und wenn Swami es wünscht, wird er dich rufen. Und ich sagte ihm, dass diese Person mein Gesicht nicht mochte. Er hat mein erstes Interview mit Swami ruiniert. Ich dachte, Swami wird sich nicht erinnern. Selbst wenn er sich erinnern würde, würde er mich nicht finden. Ich war ganz wie Arjuna in der Bhagavad Gita. Wie heißt das Wort? Der Verzweifelte. Ich dachte, naja, er wird sich nicht erinnern, er wird mich nicht finden. Ich ging zum Darshan und saß damals in der dritten Reihe, nicht in der ersten. Ich dachte wirklich, meine Chance sei vorbei. Swami kam aus dem Interviewraum und von der Veranda, ohne mich zu suchen. Er hob nur den Kopf und rief, du! Ich war wie erstarrt. Dann ging ich zu ihm und sagte, ja, Swami, ja, Swami. Er sagte das schönste Wort, geh. Und wisst ihr, er musste gar nicht hinschauen, wo ich saß. Jedenfalls fragte ich ihn, ob die andere in Argentinien auch mitkommen könnte. Er sagte ja. Nachdem er den Darshan gegeben hatte, rief er noch einige andere Leute, die im Interviewraum waren, zu sich. Und er unterhielt sich mit allen. Und plötzlich kam er auf mich zu und sagte mir all das, was ich seit dem Morgen gedacht hatte. Dass er sich nicht erinnern würde, dass er mich nicht finden würde, einfach alles. Dann beugte er sich noch näher zu meinem Ohr und flüsterte, Swami wird seine Anhänger niemals enttäuschen. Und das, Brüder und Schwestern, müssen wir uns merken, denn er wird uns niemals im Stich lassen. Er liegt an uns, ihn nicht zu enttäuschen. Seinen Lehren gerecht zu werden, sie in die Praxis umzusetzen, das ist unsere Aufgabe. Eine weitere Erfahrung? Der stellvertretende Generalsekretär der Ernährungs- und Verwaltungsorganisation der Vereinten Nationen ist Anhänger von Sai Baba. Er war auf Tournee durch verschiedene Länder und natürlich wurde er, wie immer, erwartet und ins Hotel gebracht. Er erreichte den Flughafen, aber dort war niemand und er hatte kein Geld dabei, denn wie er nun mal ist, hatte er keins dabei. Er stand am Flughafen und fragte sich, was soll ich denn jetzt tun? Ich habe kein Geld, keine Ahnung, wo ich hingehen soll, niemand, den ich anrufen kann. Und dann sagte er, oh Swami, Swami, bitte hilf mir. Er sagte es einmal und plötzlich schwebte ein 20-Dollar-Schein aus der Luft auf seinen Koffer. Das ist Swami. Zum Glück tauchte noch jemand auf und er konnte den Schein behalten. Wir hatten eine öffentliche Versammlung in Asunción, Paraguay. Eine Dame, der ein Einkaufszentrum gehörte, bot den Saal ihres Einkaufszentrums mit einer Kapazität von 600 Personen an. Wohlgemerkt, das geschah ganz am Anfang der Sai-Organisation. Vor nicht allzu langer Zeit fand unser erstes Treffen statt, zu dem ich mit einer Dame ging, die ich neulich erwähnt habe. Und ich kann euch sagen, dass zu diesem Treffen viele Leute kamen. Niemand wusste etwas über Swami. Ich sprach über Swami, wir zeigten einen Film, eine andere Frau hatte die Idee, Bhajans zu singen und sie begann Bhajans in indischen Sprachen zu singen. Die Stille war atemberaubend. Wer kann schon in Asunción, Paraguay einen indischen Bhajan nachsingen? Doch plötzlich begann jemand dort, christliche Lieder in Guarani zu singen. Und immer mehr Menschen schlossen sich an. Und die Freude und Begeisterung dabei, das war für mich das schönste Bhajan-Singen, das ich je erlebt habe. So sieht ein Andachtslied in ihrer Kultur aus. So drücken sie ihre Gefühle aus. So singen sie zu Gott. Nun, einige Jahre später hatten wir dieses öffentliche Treffen. Eine Dame bot den Saal an. Wir machen immer Werbung. Ohne intensive Werbung ist eine öffentliche Versammlung undenkbar. In jedem zweiten Häuserblock von Asuncion hing ein Plakat mit Swamis Bild, seinem Foto und der Adresse des Treffens, auf dem die Bevölkerung eingeladen wurde. In jedem anderen Stadtteil der paraguanischen Hauptstadt. Dann ging ich zu allen Fernsehsendern, Radioanstalten und Zeitungen. Sie gaben mir ein Interview. Am Tag des Treffens veröffentlichten sie einen Artikel in der wichtigsten Zeitung von Asuncion. Ich kann euch also sagen, dass Tausende, wenn nicht sogar über 1 Million Menschen, das Bild von Swami gesehen, seinen Namen gelesen oder seinen Namen gehört haben. Das ist das Entscheidende. Dies sind spirituelle Samen, die in ihren Geist und ihre Seele eindringen und eines Tages, wenn Swami es so will, keimen werden. Das ist der höchste Dienst. Es spielt keine Rolle, wie viele Leute kommen. In Cordoba, um es noch einmal zu sagen, und ich werde später auf Paraguay zurückkommen, war ich einmal auf einer öffentlichen Versammlung und da kamen nur sehr wenige Leute. Einer dieser Menschen wurde jedoch ein Anhänger von Sai, Präsident der Sai-Organisation in Argentinien und bereiste fortan die ganze Welt, um Swamis Botschaft zu verbreiten. Selbst wenn also zwei Personen kommen, weiß man nicht, ob eine von ihnen Vivekananda ist. Entscheidend sind die Intensität der öffentlichen Versammlungen, die Kontinuität und die Werbung, die Menschen und die angebotenen Dienste. Es ist unerheblich, wie viele Menschen kommen und wie viele danach das Sai-Zentrum besuchen. Wir verbreiten die Botschaft. Wir verkünden, dass die Gestalt von Swami göttlich ist. Wenn ein Mensch die Gestalt von Swami sieht, ist es ein göttliches Erlebnis, wenn er seinen Namen liest. Kehren wir nach Asuncion in Paraguay zurück. Wir hatten dort eine öffentliche Versammlung und plötzlich fing es an zu regnen. Und wenn es in Paraguay regnet, ist das wie der Monsun in Indien. Es ist, als ob der Himmel einstürzt, niemand geht mehr raus. Und es regnet den ganzen Tag. Wir dachten schon, okay, die öffentliche Versammlung ist abgesagt, denn bei dem Regen kommt ja sowieso niemand. Jedenfalls waren wir vorbereitet. Ich glaube, eine Stunde vor Beginn der öffentlichen Versammlung hörte der Regen plötzlich auf. Der Himmel klarte auf und der Saal war voll mit über 600 Leuten. Nicht nur das. In Paraguay war es Brauch, jedem Besucher ein Stück Brot und eine Blume zu schenken, sozusagen als Zeichen der Wertschätzung. Als wir kein Brot und keine Blumen mehr hatten, kam niemand mehr. Das ist Swami, er hatte alles vorbereitet. Als ich einmal zu Mahashivaratri nach Indien reiste, beschloss ich, ein Schweigegelübde abzulegen. Wisst ihr, Mahashivaratri ist eine ganz besondere Zeit. Und manche Menschen fasten. Du entscheidest, was du tust. Ich hatte beschlossen zu fasten, meinen Mund zu schließen, nicht zu sprechen. Aber ich war mit einer Gruppe Argentinier unterwegs und es ist sehr schwierig, den Mund zu halten, wenn einem Fragen gestellt werden. Also habe ich meine Antwort aufgeschrieben. Ich sagte also, ich muss schweigen. Ein anderes Mal saß ich mit allen im Sand, still meinem Schweigegelübde folgend. Plötzlich setzte sich jemand neben mich und ich sah ihn an. Ich fragte, was machst du hier? Und als ich das sagte, sagte ich mir, ich bin verrückt, was hatte ich getan? Ich hatte nicht nur gesprochen, sondern es gab damals auch nur wenige Westler. Fragt man einen Inder etwas, stellt er einem 1000 Fragen. Warum sind Sie hier? Nein, ich hatte das Gespräch begonnen und fragte mich dann, was habe ich getan? Und der Mann sagte zu mir so bescheiden und freundlich, nun ja, ich bin hier, weil ich vor ein paar Monaten gestorben bin. Ich lag in einem Krankenhaus in Nordindien. Ich erlitt einen anaphylaktischen Schock und starb. Mein Bruder oder Cousin war in Indien. Swami rief ihn an und befragte ihn und sagte, ich weiß nicht, ob dein Cousin oder dein Bruder in dem Krankenhaus gestorben ist, aber ich habe beschlossen, ihn wieder zum Leben zu erwecken. Und er kehrte ins Leben zurück. Daraufhin reiste er nach Indien, um Swami seine Dankbarkeit auszudrücken. Wir kennen Walter Koan, wir kennen den Sohn von Kraxi, der auferstanden ist. Aber es gibt noch so viel mehr Erlebnisse, so viele weitere Wunder, die Swami überall vollbringt. Eines Tages, ich werde euch nun zwei oder drei Geschichten aus Zentralamerika erzählen. Ein Arzt hatte seine Karriere, seine medizinische Ausbildung abgeschlossen und musste nun seine Facharztausbildung absolvieren. Er musste seine Assistenzarztzeit in einem Krankenhaus in einer sehr kleinen Stadt absolvieren und dafür den Dschungel Guatemalas durchqueren. Also mietete er sich einen Jeep und fuhr los. Mitten im Dschungel blieb der Jeep plötzlich stehen. Das war krass. Und es wurde dunkel. Und er bekam große Angst. Allein, mitten im Dschungel. Also beschloss er, zu Fuß zu gehen. Und er ging los. Und dann brach die Nacht herein. Er konnte kaum den Pfad erkennen. Doch plötzlich hörte er eine Gruppe Einheimischer mit Macheten schreien. Sie waren betrunken, wahrscheinlich sehr gewalttätig. Und er sagte zu sich, sie werden mich töten. Und er betete zu Gott um Hilfe. Und in diesem Moment, nach so vielen Stunden, kam ein anderer Jeep, hielt dort an, wo er war, und jemand sagte zu ihm, steig ein. Und der brachte ihn direkt in die Stadt, in die er musste. Nicht nur in die Stadt, sondern auch zu dem Haus, in das er gehen musste. Und er sagte ihm, du musst hierhin, richtig? Okay. Und dann sagte er, bitte lassen Sie mich Ihnen etwas geben. Und der Mann an, nein, nein, du musst mir nichts geben. Aber wie heißt du? Ich bin dein Mitternachtsfreund, sagte er. Viele Jahre später sah er in einer Buchhandlung ein Buch mit einem Bild seines Mitternachtsfreundes. Dieser war Bhagavan Sritya Satya Sai Baba. Ein anderes Mal, ebenfalls in Guatemala, war da ein Arzt. Swami gab ihm ein Interview und während des Interviews materialisierte er einen Ring für ihn. Und wisst ihr, wenn Swami einen Ring macht, passt er perfekt. Wenn nicht, pustet Swami darauf und dann passt er. Aber er passte nicht und Swami sagte, weißt du, warum er da nicht passt? Er passt nicht, weil du etwas anderes willst. Da hauchte er auf den Ring und er verwandelte sich in ein Armband. Ein sehr dickes Armband. Und dieser Arzt fing an zu weinen und zu weinen und zu weinen. Dann erzählte er uns, dass er vor etwa 30 Jahren, als er seine Karriere beendet hatte, dasselbe Armband kaufen wollte, das ihm Swami nun geschenkt hatte. Er hatte aber nicht genug Geld, weil er etwas für seine Tochter kaufen musste. Also kaufte er ihr, was sie brauchte und verzichtete auf sein Armband. 30 Jahre später schenkte Swami ihm das gewünschte Armband. Das ist Öffentlichkeitsarbeit von Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Wisst ihr, gestern, als ich sprach, war ich am letzten Tag meiner Lehrtätigkeit. Es war die Semesterschlussveranstaltung, Valedictory Day, und ich war sehr müde wegen des Jetlags. Und ich wollte euch wirklich sagen, dass alles eine Kombination aus menschlicher Anstrengung und göttlicher Gnade ist. Wisst ihr, durch die Vorbereitung und Teilnahme an dieser Konferenz haben wir unsere menschliche Bemühung eingebracht. Und Swami hat uns seine göttliche Gnade geschenkt. Ich spüre es ständig. Ihr werdet es auch spüren. Wenn ihr es jetzt noch nicht spürt, werdet ihr es spüren, sobald ihr nach draußen geht. Aber wir befinden uns hier in einer anderen Dimension. Wir sind jetzt in der Nebendimension. So geht Swami also vor. Wie ich euch bereits sagte, haben wir in Argentinien viel Öffentlichkeitsarbeit geleistet. Sehr viel. Eines Tages war Sai Baba allgemein bekannt. Und da lief zur besten Sendezeit die wichtigste Fernsehsendung Argentiniens. Der Moderator hatte uns eingeladen, in die Sendung zu kommen und über Sai Baba zu sprechen. Das Format war, dass der Moderator, nennen wir ihn einfach mal so, uns Fragen stellen würde. Und dann gibt es eine Gruppe von Leuten, die wie der Teufel selbst gegen die Sache sprechen werden. Sie werden versuchen, das Gesagte zu widerlegen. Also begannen wir über Swami zu sprechen. Und als die Podiumsdiskussion endlich beginnen sollte, war die ganze Stunde vorbei. Er sagte zu uns: Tut mir leid, wir hatten keine Zeit. Macht es Ihnen etwas aus, nächste Woche wiederzukommen? Ich sagte: Nein, überhaupt nicht. 2 Stunden lang wurde die Sendung im Hauptprogramm des argentinischen Fernsehens ausgestrahlt. Millionen von Menschen sahen zu. Doch die Geschichte ist damit noch nicht zu Ende. Nach dem Programm überreichte ich dem Gastgeber ein Päckchen Vibhuti. Ich erklärte ihm die Eigenschaften vom Vibhuti, wie es heilen, schützen und Glück bringen kann. Ich sagte ihm, er soll es aufbewahren, nur für alle Fälle. Er sagte, natürlich würde er das tun. Am nächsten Morgen erhielt ich einen Anruf. Der Anrufer moderierte die wichtigste Radiosendung Argentiniens. Die höchste Einschaltquote. Er war damals dafür zuständig und sie riefen mich an und fragten, ob ich ein Interview mit Fernando Bravo, so heißt die Person, führen würde. Ich sagte ja gern. Es war per Telefon. Eine halbe Stunde lang stellte er mir Fragen über Sai Baba und er fing an, nach dem Vibhuti zu fragen. Normalerweise machen sie Werbung, diesmal nicht. Eine halbe Stunde lang konnte ich in der Radiosendung über Swami sprechen. Nach dem Interview baten sie mich, am Telefon zu bleiben, und Fernando fragte mich: Wissen Sie, warum ich Sie angerufen habe? Und ich sagte: Nein. Er sagte, weil ich das Vibhuti nahm, das Sie mir gegeben haben. Und meine Tante lag auf der Intensivstation im Krankenhaus. Und alle rechneten damit, dass sie sterben würde. Also ging ich dorthin und gab ihr Vibhuti. Und sie erholte sich. Und deshalb wurde ich Zeuge der Kraft von Vibhuti. Und deshalb wollte ich sie noch mehr fragen. Das ist Swami, wie er alles organisiert. Wir müssen uns nur selbst einbringen. Wir müssen unsere Bereitschaft zeigen, seine Botschaft zu verbreiten. Dann wird er es tun. Das Wetter macht nicht. Mit Swami gibt es kein Problem. Wisst ihr, in Zentren in Argentinien leisten wir, wie in allen anderen Zentren auch, soziale Dienste. Eines dieser Zentren arbeitete an der Unterstützung von Straßenkindern. Ihr wisst schon, die obdachlosen Kinder. Wir brachten sie immer ins Gemeindezentrum, ließen sie duschen, ihre Kleidung waschen und gaben ihnen auch Unterricht in Lebenskompetenzen und menschlichen Werten. Sie nahmen den Unterricht an, weil sie dort Essen bekamen und ihre Kleidung waschen konnten. Jedenfalls kamen sie von selbst zurück zum Gelände, um zu stehlen. Sie wussten, wo die VHS-Kassette war. Sie stahlen sie, weil sie Geld für Drogen brauchten. Als wir merkten, dass wir uns mit dem Problem selbst im Weg standen, denn sie waren wieder auf der Straße und die Älteren drängten sie zum Stehlen, um Drogen zu konsumieren. Und das wurde uns klar. Also sagten wir, wir müssen sie von der Straße holen. Damals verdiente ein durchschnittlicher Mensch in Argentinien 400, 500 oder $700 im Monat. Und Argentinien ist sehr teuer. Deshalb haben wir nicht so viel Geld. Aber wir konnten trotzdem Geld auftreiben, um ein Haus für sie zu mieten. Das Haus, das wir mieteten, war baufällig, weil wir uns kein besseres leisten konnten. Also fingen die Devotis an, es zu streichen und die Stromkabel zu reparieren. Und eines Tages brachten sie auch 3 dieser Kinder mit, damit sie mithalfen, denn das Haus sollte für sie sein. Und wir baten sie, in den Garten zu gehen, die Erde aufzugraben und Blumen zu pflanzen. Es war nur eine Frau mit den 3 Kindern da. Nach einer Weile kamen die 3 Kinder mit einer Tasche zurück. Und in der Tasche, die sie aus der Erde ausgegraben hatten, fanden sie etwas. Und sie sagten, als wir sahen, was darin war, wollten wir zuerst fliehen. Aber wir haben uns daran erinnert, was du uns über menschliche Werte gelehrt hast. Und dann haben wir uns gesagt, das geht nicht. Sie kamen zurück. Was war in der Tasche? 12 Kilogramm reines Gold. Mit diesen 12 Kilogramm reinem Gold kauften wir 2 Häuser, eines für gemeinnützige Arbeit, das andere für verlassene Mädchen. Mädchen, sehr jung, 2, 3 Jahre alt. Sie kamen, sie wurden von dieser Organisation erzogen. Sie besuchten die Grundschule, die weiterführende Schule und einige sogar die Universität. Und nicht nur das. Einer der 3 Jungen, die das Gold gefunden hatten, hatte ein fehlendes Bein. Also kauften wir ihm ein Bein. Und er sagte, ich verdanke alles. Dieses neue Bein ist für mich der Gegenwert für das gewonnene Haus. Und er sagte, ich möchte Swami sehen. Und wir beschlossen es. Es war ja noch Geld übrig. Der Richter sagte, das Geld gehöre uns, also haben wir es verwendet. Wir kauften ihm ein Ticket, damit er mit einer Gruppe Argentinier nach Indien reisen konnte. Und Swami gab der Gruppe ein Interview. Er sagte im Interview, wisst ihr? Ich war es, der das Gold dorthin gelegt hat. Wisst ihr, ich musste einmal eine Entscheidung treffen, eine lebensverändernde Entscheidung. Sie war für mich sehr, sehr wichtig. Ich kann euch nicht sagen, worum es ging, aber sie war wirklich sehr wichtig. Ich saß im Darshan. Swami kam mit vielen Briefen in der Hand. Ich bot ihm meinen Brief an und er nahm ihn und legte ihn inmitten all dieser Briefe. Viele. Ich ging in den Interviewraum. Er ging hinein und wieder hinaus. Ich glaube, er konnte nichts anderes tun, als die Briefe in der Schachtel zu lassen, die er hatte, denn es waren nur 3 Sekunden. Er kam direkt auf mich zu, stellte sich nahe an mich heran und gab mir die Antwort auf die ich frage, die ich ihm gestellt hatte. Er weiß also wirklich alles. Und zum Schluss, soll ich aufhören? Nein, ich erzähle euch noch eine Geschichte, dann höre ich hier auf. Denn dies ist eine Erfahrung, die mir eine Lehre war und die ich auch an euch alle weitergeben möchte. Eines Tages ist mein lieber Bruder Umberto von uns gegangen. Er sagte mir, ich hätte einen förmlichen Vertrag mit Swami geschlossen. Einen rechtsgültigen Vertrag. Hiermit, nach dem Muster eines solchen Vertrages, hätte ich ihm mein Leben angeboten. Und ich gab es ihm. Und er nahm es an. Und ich sagte, was für eine wunderbare Idee. Ich ging in mein Zimmer, bereitete meinen Vertrag vor und bot Swami mein Leben an. Am nächsten Tag war Swamis Geburtstag. Ich weiß nicht, ob der Premierminister oder der Präsident Indiens gekommen waren, aber wir konnten nicht auf der Veranda Platz nehmen und es gab Sicherheitsabsperrungen und ich hatte meinen Brief dabei. Swami kam nicht zum Darshan. Er ging hinein. Dann ging das ganze Programm weiter und ich war mit meinem Brief da. Und wisst ihr, ein Vertrag ist erst dann vollständig erfüllt, wenn beide Parteien unterschrieben haben. In diesem Falle, falls Swami den Brief annehme. Also, als das gesamte Programm beendet war, ging Swami mit dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten oder dem Premierminister in den Interviewraum. Und ich sagte, ich muss Swami meinen Brief geben. Also stand ich auf und ging auf die Veranda und niemand hielt mich auf. Dort stand eine Schlange von Menschen. Niemand hielt mich auf. Und ich stand schließlich vor dem Golfwagen. Als Swami aus dem Interviewraum kam, sah er mich, streckte mir die Hand entgegen, bat mich um den Brief und ich gab ihn ihm. Liebe Brüder und Schwestern, ich lade euch ein, euren Vertrag mit Swami zu unterzeichnen. Gebt ihm euer Leben, legt es auf den Altar eures Hauses und er wird es gewiss annehmen. Liebe Brüder und Schwestern, ich bin so glücklich, dass Swami mich hierher gebracht hat. Ich bin voller Dankbarkeit, ich habe so viel gelernt. Wisst ihr, dieses Thema der Reinheit war auch für mich eine persönliche Reise. Ich habe viel gelernt, unter anderem, dass die individuelle Reinheit, von der ich neulich nicht gesprochen habe, darin besteht, gegen die inneren Feinde anzukämpfen, dem Meister folgen, dem Teufel ins Auge sehen, bis zum Ende kämpfen, das Spiel beenden. Was sind unsere Feinde? Unsere schlechten Eigenschaften? Ihr wisst schon, die 6 Feinde, Stolz, Ego, Begierde und Neid. Wenn ihr nicht alle bekämpfen könnt, wählt wenigstens eine aus und sagt, ich werde dagegen ankämpfen, bis ich sie nicht mehr habe. Dies ist ein Weg zur Läuterung, denn Reinheit ist nicht nur ein Wort, es ist eine Arbeit, die wir an uns selbst leisten müssen. Lasst uns gemeinsam den Lotusfüßen entgegengehen. Swami ist immer bei uns. Lasst uns seine Gegenwart, seine Liebe, sein unendliches Mitgefühl spüren. Alles Liebe für euch, Jai Sai Ram.